Es ist eine große Ehre, hier zu sein, gerade vor dem vollen Publikum hier. Die GI und die FIF haben ja auch eine Geschichte miteinander. Von daher ist es noch schöner, eingeladen zu sein dürfen und sozusagen in diesen heiligen Hallen sprechen zu können über ein Thema, das mir ein großes Anliegen ist, das ist schon angeklungen. Und ja, wie das immer so ist, wenn man gefragt wird für einen Vortrag und da hieß es ja, Sie haben noch diesen Zeitungsartikel gemacht, dann ist der Vorlauf irgendwie ein halbes oder dreiviertel Jahr und dann liefert man da mal einen Titel und einen Abstract und irgendwann später überlegt man sich dann, was man erzählen will. Und das ist ja auch so. Ich habe einen Kollegen, der selber aus Bremen kommt und der hat gesagt, was, du darfst ins Überseemuseum, super, schöne Sache, überhaupt schöne Stadt und so weiter, aber da gibt es noch was zu wissen. Und das war ein super Einstieg, weil da, wo wir heute sind, das ist natürlich ein Ort, der hat ein paar verschiedene Zeiten durchlebt. Und das ist ein guter Ausgangspunkt, um zu sehen, dass jede Sache im kulturellen Kontext mehrere Seiten haben kann. Und insbesondere hat das hier natürlich zur Zeit der deutschen Kolonialherrschaft eine Seite gehabt, wo man gesagt hat, ja super, Kolonialisierung, das ist ja eigentlich was Tolles, das bringt wirtschaftlichen Fortschritt, ja, das sollte man unbedingt, neue Technologie wird jetzt gefördert, ja, haben wir schon gehört. Da ist sozusagen die Regierung auch dahinter her, ermutigt Unternehmer auch aktiv zu werden in den Kolonien, große Anstrengung. Und irgendwann gab es dann aber mal einen Wandel in der kulturellen Wahrnehmung von Kolonialisierung und Sklaverei. Da sind dann auch sowas wie Menschenrechte entwickelt worden, Verständnis und Selbstbestimmungsrecht der Völker hat man entdeckt. Und dann hat man sich gedacht, nee, es war eigentlich gar keine so gute Idee mit der Kolonialisierung. Und da hat er zum Beispiel dieses Denkmal in Bremen hingesetzt, das übrigens früher, glaube ich, mal ein Kolonialisierungsdenkmal war. Und dann hat man es umgewidmet, also auch Upcycling sozusagen. Genau, also das ist das erste Beispiel. Das erste Beispiel für eine Geschichte, die zwei Seiten haben kann. Und da gucken wir jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Es gab mal einen Chemiker, ja, Anfang der 1960er Jahre, der hat da so ein Gas gefunden. Und das Gas hat total tolle Eigenschaften gehabt. Ja, nämlich, das ist sehr beständig, es brennt nicht, es ist nicht giftig, es ist nicht sichtbar, es stinkt nicht. Und man kann es als Flüssiggas verwenden. Das heißt, ideal eigentlich, wenn man Treibgas machen will. Weil natürlich auch da eine Eigenschaft wichtig ist, es soll den Stoff, der da versprüht werden soll, nicht oxidieren. Ja, und das hat also erkennbar nur Vorteile gehabt und wir haben gesagt, wunderbar, das ist die Lösung, das schlägt alles dahergewesene. Und irgendwann kamen dann mal Leute, viele Jahrzehnte später, und haben gemeint, ist es denn wirklich so eine gute Idee, was ihr da macht? Das war nämlich eben FCKW. Und dann hat man gesagt, ach, ein bisschen Spurengase und so, da, pappalapapp, da wird man schon drum rumkommen. Und es sind dann noch weitere Jahrzehnte vergangen, bis die Einsicht da war, dass das ein sehr großes, also im sprichwörtlichen Sinne, sehr großes Problem darstellt für die Menschheit. Und das führt mich zu dem ersten Begriff, den wir unbedingt brauchen, um das einzuzäunen, was die ganze Konferenz tun soll eigentlich im Hinblick auf KI, nämlich Technikfolgenabschätzung. Also es gibt viele Dinge, die schauen am Anfang aus wie eine super Idee und da ist es auch schwer dagegen zu halten, weil natürlich die Vorteile zunächst überwiegen und dann erst die Nachteile irgendwann gesehen werden. Und dann ist eben die Frage, wer sollte denn Technikfolgenabschätzung machen? Ja, das eine ist die Experten der ersten Stunde, die sind meistens auch irgendwo involviert in das ganze Business. Das heißt, die haben gar nicht so viel Motivation, Nachteile zu sehen, weil die zum Beispiel Treibgas, Kühlschränke, Spraydosen und sonst was verkaufen oder weil die im Sklaven- oder Kolonialhandel aktiv sind und die sagen, nee, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Und deswegen ist es immer ganz praktisch, wenn man für die Technikfolgenabschätzung Experten der zweiten Stunde nimmt, weil die haben da meistens keine Aktien drin. Aber das sind dann immer diese Zweifler und Nörgler, die sind eigentlich irgendwie nur lästig und ist sozusagen geschichtlich belegbar, würde ich sagen, dass man immer einen schwereren Stand hat gegen irgendeine Technologie, die von allen als super angesehen wird, dagegen zu argumentieren. Und es ist eine gesellschaftliche Pflicht, glaube ich, in der wir sind, Technikfolgenabschätzung zu betreiben. Jetzt gibt es da ganz speziell natürlich die Physiker, ja, auch Ende des Zweiten Weltkriegs, wir erinnern uns, da gab es zwei Atombombenabwürfe und vorher haben eigentlich nur ein paar Physiker die Kernspaltung entdeckt und Dürrenmatt hat da eben dann dieses Stück die Physiker draus gemacht, wo auch der Satz ist, was einmal gedacht wurde, kann nie wieder zurückgenommen werden. Weil eben, ja, also der Inhalt der Physik geht die Physiker an und die Auswirkungen sind eben sehr, sehr großflächig. Ja. Wir, glaube ich, als Informatiker schlittern jetzt auch gerade in was rein, wo wir aufpassen müssen. Wie es bei den Physikern weiterging, ist übrigens so, es hat dann nach dem Krieg Adenauer, war dann Bundeskanzler, und dann gab es da so eine Idee, die Fortführung der Artillerie mit anderen Mitteln. Man könnte doch den Feind mit taktischen Nuklearwaffen beschießen, weil die sind sozusagen noch wirkmächtiger in der Anwendung. Ja, und darum geht es ja immer, um Wirkmächtigkeit, wie viel Schaden kann ich zufügen. Und der hat es so salopp dahin gesagt, dass sich da ein paar Leute, nämlich 18 Physiker, die sogenannten Göttinger 18, da sehr bestürzt gezeigt haben drüber und dann eine öffentliche Erklärung verlautbart haben, wo sie gesagt haben, nee, das ist auf jeden Fall abzulehnen und das nicht gleichzusetzen mit der Fortführung der Artillerie. Und es war unerhört damals, weil sozusagen ein Protest der Wissenschaft, die Wissenschaft hatte ja unpolitisch zu sein, das war noch nicht da gewesen. Und das hat eine riesengesellschaftliche Debatte auch international ausgelöst über Atomwaffen. Und aus den Göttinger 18 ist übrigens dann die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler hervorgegangen, nur falls das jemand, also ich würde sagen, auf allgemeinwissenschaftlicher Basis ein recht paralleler Verein zu dem hier. So, und wir Informatiker, wir sind jetzt in einem viel späteren Zeitalter, auch mit vielen anderen Mitteln, und ich möchte jetzt nicht den Atompilz als Vergleich haben, aber wir sind auf jeden Fall auch gerade dabei, rasant die Welt zu verändern. Ja, es gibt da irgendwelche Sketche immer, wenn die Titanic untergeht und man jetzt schon Smartphones gehabt, dann hätte jeder Überlebende noch schnell irgendwie ein Selfie gemacht vor der sinkenden Titanic, bevor er selber untergegangen wäre. Also ganz so großflächige und schnell innerhalb einer Generation wirkende Veränderungen, die da herbeigeführt werden. Und jetzt ist die Frage, sind denn die Informatiker sich der Verantwortung eigentlich bewusst? Und jetzt komme ich zu was, das hat damals den Artikel in der Süddeutschen eingeleitet, nämlich eine andere Berufsgruppe, die auch sehr erfolgreich ist und die sich sozusagen auf die Anwendung ihrer Kunst spezialisiert hat und da immer neuere und immer komplexere, erfolgreiche Produkte entwickelt hat und die darüber ein bisschen die Gesellschaft vergessen hat. Ja, das sind natürlich die Banker, die haben es sozusagen jetzt zwischen den Physikern und den Informatikern, hatten die da so eine Zeit, wo die auch massivst gesellschaftliche Veränderungen herbeigeführt haben, wenn man jetzt nur an Immobilienkrise, Finanzkrise und so weiter denkt, was ja wirklich globale Auswirkungen hatte. Und da ist die Frage, wie ist der Mechanismus dahinter? Und dazu überspringe ich jetzt Folien, die ich ursprünglich mal drin hatte, und aus Copyright-Gründen muss ich leider mit Ihrer Erinnerung arbeiten. Wer kennt den originalen Blade Runner? Gut. Also wer ihn nicht kennt, ist sowieso ein sehr, sehr sehenswerter Film, aber es steht dann innerhalb dieser großen Pyramide der Tyrell Corporation steht da die Rachel rum, und dann kommt der Blade Runner, der Deckard, vorbei, und der sagt, wird er begrüßt und schaut eben diese Eule an, und sie sagt, gefällt Ihnen denn die Eule? Und er ist da sehr einsilbig, und irgendwann relativ schnell entwickelt sich das Gespräch zu so einem sehr denkwürdigen Satz, wo die Rachel das dann sozusagen den Elefanten im Raum thematisiert und sagt, it seems you feel our work is not a benefit to the public. Und der ist folgenschwer. Jetzt ist es ja so, also Blade Runner ist ein total schöner Film noir und ist auch ein Science-Fiction-Film, und gute Science-Fiction hat ja immer eine Qualität, nämlich es geht nicht um das, was es eigentlich vordergründig ist, nämlich um Laser- und Blasterwaffen oder Replikanten oder sonst was, sondern es geht um gesellschaftliche Fragestellungen. Und die gesellschaftliche Fragestellung hier ist letztendlich auch nur Technikfolgenabschätzung und auch Akzeptanz. Weil was in dem Satz drinsteckt, ist eigentlich die Frage, ist denn akzeptiert von der Gesellschaft, was wir hier tun? Und im Falle der Bankers war das klar zu beantworten, 2008, 2009. Das war auf jeden Fall gesellschaftlich nicht akzeptiert. Und da sind wir auch wieder in dem Vergleich der Zeitalter drin, nämlich jedes Zeitalter hatte seine eigenen Sanktionsmaßnahmen, um sozusagen damit regulierend umzugehen. Ja, früher hat man Scheiterhaufen gehabt und irgendwelche Hexen verbrannt, oder man hat Leuten das Dach abgedeckt, wenn der Bäcker zu kleine Brötchen gebacken hat, oder man hat Schauprozesse gemacht. Und also sozusagen jedes Zeitalter hat so seine eigenen Formen der gesellschaftlichen Reaktion drauf. Aber allen gemeinsam ist, denke ich, wenn man es erstmal geschafft hat, in diesen Fokus zu gelangen, dann wird es unangenehm, ja, immer verhältnismäßig zum jeweiligen Zeitalter. Also auch für die Banker wurde es unangenehm, weil die dann teilweise mit Verkleidung in die U-Bahn gefahren sind, das heißt die Baseball-Cap aufgesetzt, Flanellhemd angezogen und irgendwie eine Bierflasche, keine Ahnung, eine Bier darf man, eine braune Papiertüte in der Hand gehabt, nur um sozusagen unerkannt und ohne körperliche Angriffe ins Büro zu kommen. Und das ist natürlich eine Situation, in die sollten und wollen wir Informatiker nicht gelangen. Und deswegen sind wir alle hier und wollen darüber nachdenken, was wir tun können dagegen, dass wir vielleicht mal in so einer Rolle sind. Weil wir auch, also sagen nicht alle, vor allem nicht die, natürlich zu denen ich jetzt spreche, aber viele unseres Berufsstands natürlich sehr großen Verlockungen ausgesetzt sind. Das ist gerade, wenn man sich mit KI beschäftigt, was heute das Thema ist, kann man ja im Silicon Valley sechsstellige gute Jahresgehälter abziehen und muss sich eigentlich wenig Sorgen machen. Auch nicht um den Immobilienmarkt in Seattle, weil sozusagen man gehört zu den Leuten, die gentrifizieren und man wird nicht gentrifiziert. Ja, damit einhergeht natürlich, also es hat seine Anfänge. Ja, es wird sozusagen gesellschaftlich schon hinterfragt, tut ihr hier das Richtige? Ist dieser Plattformkapitalismus, wo sozusagen alle auf eine Plattform gezogen werden, das Richtige? Ist das gesellschaftlich eigentlich wünschenswert? Aber bisher und gerade in der Anhörung vor dem Senat konnte man da sozusagen mit relativ, also erstaunlich leichten und irrsinnigen Argumenten da noch gut entkommen. Aber die Einschläge kommen näher und deswegen müssen wir uns eben Gedanken machen. Hand aufs Herz sozusagen. Die Frage ist, was sind denn jetzt eigentlich die Probleme? Ich habe schon gesagt, mein Vortrag rahmt ein. Ich spreche jetzt nicht speziell über die KI, ich spreche vor allem über die Verantwortung der Informatiker. Und KI ist nur ein Teil. Ja, ich habe ungefähr 8 verschiedene Bereiche entdeckt, die ich mal kurz durchgehen will, wo ich denke, dass wir Informatiker, ob wir es jetzt wahrhaben wollen oder nicht, oder ob wir jetzt persönlich was dafür können oder nicht, einen großen Impact haben auf die Gesellschaft. Und wo wir uns Gedanken machen sollten. Als erstes natürlich, Computer brauchen nur Strom. Ja, es wäre vielleicht spannend, mal einen Computer zu bauen, der so läuft wie ein Rasenmäher, wo man erst irgendwie eine Schnur ziehen muss und der stinkt dann und ist sehr laut. Aber die meisten Computer sind sehr leise und verursachen keine unangenehmen Gerüche. Und deswegen wird immer so ein bisschen übersehen, wie viel Strom die eigentlich brauchen. Aber das ist ganz immens. Und ob das jetzt Googles Suchindex ist oder auch die KI-Berechnungen, die man heutzutage macht, oder natürlich Bitcoin. Also ich möchte überhaupt nicht, ich habe keine Zahlen gefunden jetzt. Ich habe auch nicht gut genug gesucht, wahrscheinlich zum Energieverbrauch, den Bitcoin bisher global gemacht hat. Ich kann nur selber aus meinem Bauch heraus schätzen, es wären zig Gigawattstunden, wenn nicht Terawattstunden gewesen sein, die das diesen Planeten sinnlos gekostet hat. Das kann man eigentlich mal sagen. Und diesem ganzen Mechanismus kann man durch Optimierung schwer entkommen. Ja, man kann natürlich schon schauen, dass die Algorithmen immer effizienter werden. Man kann schauen, dass die Rechner immer sparsamer werden. Aber das ist genauso, wenn ich sage, wir können den Klimawandel dadurch aufhalten, dass wir sparsamere Autos fahren. Aber wir behalten alle unser Auto. Ja, das wird nicht funktionieren, weil es irgendwo eine untere Grenze der Berechenbarkeit gibt, wie viel zum Beispiel eine Rechenoperation Energie kostet. Das ist physikalisch auch belegbar. Deswegen ist es wichtig, dass wir vielleicht manche Sachen auf den Prüfstand stellen und überlegen, was ist denn eigentlich noch wichtig? Ist Bitcoin eigentlich gesellschaftlich wünschenswert gewesen, also von dem Energieimpact her? Eng damit verwandt ist der Ressourcenverbrauch der Geräte. Das heißt, wir müssen natürlich irgendwo Metalle schürfen, wir müssen Erden schürfen. Da sind meistens diese sogenannten seltenen Erden im Blick, aber was viel banaleres ist, der Sand geht uns aus. Und das hat mich auch verblüfft, weil ich mir gedacht habe, naja, da fahren wir doch in die Wüste und da liegt eigentlich genügend Sand rum. Aber aus irgendeinem Grund, und das dürfen Sie mich jetzt nicht fragen, ist der weder für Zement noch für die Herstellung von Wafern sehr geeignet. Ja, es liegt also praktisch eine Menge Sand auf der Erde rum, der eigentlich nicht so gut geeignet ist. Und wir haben zwar temporär jetzt mal vor allem im globalen Westen eine Sättigung an Handhelds und Tablets und Smartphones und der Notebook-Markt ist schon längst am Stagnieren oder am Sinken und Desktop-PCs redet überhaupt niemand mehr. Aber wir dürfen nicht vergessen, es wird überall von Digitalisierung geredet, von Internet of Things, von Industrie 4.0 und so weiter. Das heißt, die meisten Geräte, die vielleicht in 20 Jahren rumstehen, sind heute noch gar nicht gebaut und müssen noch gebaut werden. Und mit dem Recycling haben wir das noch nicht ganz so gut hingekriegt. Das heißt, wir haben also einen fundamentalen Fußabdruck umwelttechnisch gesehen. Ja, dann haben wir natürlich soziale Umwälzungen. Also durch die Digitalisierung, es gab vor 20 Jahren keine Uber-Fahrer, es gab viel, viel weniger Paketboten und die es gab, waren besser bezahlt und irgendwo in einem festen Vertrag bei dem echten Arbeitgeber angestellt, wo sie auch Pakete ausgeliefert haben. Und wir sind sogar dabei, diejenigen von uns wegzuoptimieren, die vielleicht informatisch am geringsten eine Rolle spielen oder einen mechanischen Job machen, die kann man vielleicht auch noch irgendwie ersetzen. Und es bleiben am Schluss irgendwo noch Kreative übrig. Man hat lange gedacht, man kann sich ja retten, indem man einen hochspezialisierten Beruf macht. Und jetzt ist es ja so, dass KI inzwischen die Juristen auffrisst, nämlich diese ganzen Standardverfahren, die Juristen bearbeiten, das kann man inzwischen maschinell eigentlich alles schon zumindest vorsortieren, vorbearbeiten und kommt dann eigentlich viel besser darum. Da ist jetzt so ein bisschen Werbung für die GI, es gibt das sogenannte Darkstuhl-Dreieck und das Darkstuhl-Dreieck sagt, dass die Informatik immer in drei Aspekten gesehen werden muss, nämlich die eine Frage ist, wie kann ich phänomenologisch damit umgehen, also praktische Fähigkeiten. Ja, also fragt man einen Teenager, wie man ein Smartphone bedient, da ist man auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Man sollte vielleicht keinen Informatikprofessor fragen, weil der das nicht so gut kann. Dafür kann der Informatikprofessor aber erklären, wie es funktioniert. Und das kann der Teenager wieder nicht. Und der dritte Pol von dem Darkstuhl-Dreieck ist eben, dass man gesellschaftliche Auswirkungen hat bei dem ganzen Tun. Das heißt, das, was man da macht, prägt die Gesellschaft und verändert die Gesellschaft. Und jetzt haben wir Veränderungen, die innerhalb einer Generation stattgefunden haben. Das heißt, wir haben keine Chance zur evolutionären Anpassung. Wir haben überhaupt noch keine, sozusagen in der Zeit keine Kinder zeugen können, ja, statistisch gesehen. Und die Frage ist jetzt, kann die Gesellschaft eigentlich mit dem Wandel mithalten, indem sie sich anpasst, sozusagen epigenetisch oder wie man das auch immer sagt. Ja, dann haben wir daraus auch eng verknüpftes Menschenbild. Vielleicht ganz wichtig, das verändert sich auch noch. Denn was aus dem Silicon Valley immer rüberkommt, ist dieser Technikoptimismus. Ja, wir werden alles fixen, wir werden alle... Ich habe heute, bin ja so ein Print-Fanatiker und habe auf der Printausgabe meiner Süddeutschen gelesen, dass es jetzt Dopaminfasten gibt. Das ist der neue Trend aus dem Silicon Valley. Das heißt, früher hat man Faulenzen gesagt, ja, ich tue jetzt mal nichts. Aber das geht natürlich bei den Nerds nicht, weil die müssen das immer irgendwo... Also es ist jetzt Dopaminfasten, man entzieht seinem Körper einfach mal die ganzen Stimulatoren, weil man ist ja sozusagen ansonsten ständig nur auf 180 und total aktiv und überhaupt. Ja, und diese Bewegung trifft sozusagen auf das, was wir in Europa an humanistischen Wurzeln haben. Und es gibt natürlich auch einen Clash, weil wir uns fragen, braucht es das denn jetzt überhaupt? Also die einen sagen, wir machen es, weil wir können. Und die anderen fragen, ja, und ist es sinnvoll? Und die erste Gruppe interessiert das eigentlich wenig. Ja, Schirmacher, der leider ja 2014 verstorben ist, hat in seinem Buch Ego außerdem auch noch so auf das digitale Abbild der Persönlichkeit hingewiesen. Und da geht es praktisch darum, manche Entscheidungen, die vielleicht die Schufa oder Amazon oder Google über mich trifft, die treffen die ja nicht aufgrund dieses physikalischen Menschen, der da vor dem Computer sitzt, sondern aufgrund von dem digitalen Abbild, also von dem Rechenmodell des Menschen, also der sogenannten digitalen Persona. Und ich bin praktisch ausgeliefert, je nachdem, was in meiner digitalen Persona drinsteht, ist völlig egal, was ich für ein Mensch bin. Ich werde nach dem beurteilt, was in dem Datensatz drin steht. Und da ist natürlich dann irgendwann die Frage, ist das Primat des Menschen noch gültig oder ist es eigentlich schon ein Primat der Technik und was wollen wir eigentlich? Ja, wollen wir immer technikorientiert vorgehen und sagen, ach, jetzt können wir dieses und jenes, das suchen wir jetzt noch eine Anwendung dafür oder wollen wir eigentlich erst entscheiden, wie wir leben und dann mittels Technik die Probleme lösen, die wir haben. Ja, das ist hier ein No-Brainer wahrscheinlich, aber gehört natürlich der Vollständigkeit halber dazu. Die ganze digitale Technik hat eine unglaubliche Überwachungsmöglichkeit eröffnet, die also ihresgleichen sucht, ist auch populärwissenschaftlich und auch in der Literatur gut verarbeitet worden. Eschbach hat dieses Nationale Sicherheitsamt geschrieben und gibt auch noch viel mehr. Und geht natürlich auch viel auch auf Snowden zurück, der so ein Pivoting Point, also so ein kippendes Element geschaffen hat, nämlich vorher waren das Aluhüte, die behauptet haben, ja, wir werden alle überwacht. Und ich sagte, okay, geh spielen, geh auf deinen Chaos Communication Kongress, aber lass uns in Ruhe. Wir glauben das nicht, was du sagst. Und nachher war es ja sowieso klar. Ja, alle haben es immer schon gewusst, natürlich überwachen uns die Amerikaner. Wie soll es denn sonst sein? Ja, war ja, also keiner war da mehr anderer Meinung. Da haben wir natürlich ein Problem, weil wenn wir ein Hochhaus auf Sand bauen, dann wird das Hochhaus immer kippen und wir haben sehr viel, was da kippen kann, denn wir haben keinerlei vertrauenswürdige Hardware. Außer es hat jemand? Hat jemand im Saal vertrauenswürdige Hardware? Schade. ein Kugelschreiber, sehr schön. Gut. Wir haben natürlich auch... gut, jetzt können wir zwar weiterfragen, wer hat vertrauenswürdige Software, da wird es dann schon... Da müsste sich dann die Gegenfrage gestatten, ja, und hast du deinen Kernelcode selber durchgelesen und selber... Ah, ein Blatt Papier, okay, gut. Hoffentlich ist es kein intelligentes Papier. Und natürlich dann die Plattformen. Also wir haben vorhin schon Zuckerberg auf dem Anklagestand oder auf diesem Verhörstand im Senat gesehen, die ganzen Plattformen. Das ist natürlich auch was sich unserer Kontrolle total entzieht. Aber wir bewältigen unser tägliches Leben inzwischen damit. Ja? Vieles von dem, was wir machen, funktioniert digital. Und mittels dieser Technologien, und jetzt ist es natürlich eine ganz schlimme Geschichte, wenn wir das für die politische Information oder die freie demokratische Willensbildung benutzen. Ja, weil wir können ja, also woher weiß ich denn, wenn ich jetzt die Webseite von einer politischen Partei aufrufe, ob das, was ich sehe, wirklich das ist, was die Web, also was ursprünglich mal die Partei eingespeist hat ins Web. Ich werde jetzt nicht in den Details gehen, also es ist technisch hinreichend belegt, dass das Hardware, die man heute kaufen kann und die funktioniert, unglaublich viele Probleme hat. Wir beschäftigen uns beruflich natürlich sehr viel damit, wo ich arbeite, das bei Software ähnlich. Die Nägel sollen ungefähr den Entwicklungsstand der Informatik beschreiben. Also wir haben es lange Jahre versucht und es ist immer nur Bullshit rausgekommen ungefähr. Das heißt, uns explodiert eigentlich die Komplexität und wir haben es bisher noch nicht wirklich in den Griff bekommen. Und da haben wir jetzt dann auch noch diesen Trend, dass Softwarehersteller, die früher Geld für ihre Betriebssysteme verlangt haben, sich jetzt als Data Companies begreifen und eigentlich fürs Betriebssystem gar kein Geld mehr wollen. Da sollte man vielleicht noch ein bisschen länger drüber nachdenken, warum das so ist und wo die sonst Geld herkriegen. Ja. Und natürlich diese ganze Plattform- und Cloud-Geschichte, wenn es nichts kostet, muss man halt immer fragen, wer hat den Profit davon. Aber ist hier sicherlich geläufig. Deswegen springen wir gleich zum nächsten. Was alles schon mal daraus folgt, vorerst, ist, dass wir Informatiker auf jeden Fall das erklären müssen. Ja, wenn es wir nicht können, dann kann es sowieso niemand. Aber die Leute da draußen, die haben diese Eindringtiefe nicht in die Details und verstehen Zusammenhänge nicht in der Weise, wie wir sie vielleicht verstehen. Und ich merke aber, dass wir aus irgendeinem Grund immer noch sehr sprachlos sind. Also unseren Mitmenschen gegenüber, denen zu erläutern, was das eigentlich bedeutet. Und die öffentliche Wahrnehmung ist eben zwischen diesen zwei Polen, dem totalen Technikoptimismus und es wird uns alle umbringen. Ja, und dazwischen gibt es aber wenig ernsthaften Diskurs. Ich würde sagen, es gibt keinen, aber man muss ihn gut suchen. Und ich würde sagen, jetzt sogar bei dem KI-Thema kommt ein Diskurs auf, gerade in den Feuilletons der Zeitungen, der sehr, sehr ernsthaft ist und der eigentlich Mut macht für das Thema. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Und natürlich die ganzen gesellschaftlichen Organisationen, also CCC, Digital Courage und wie die alle heißen, die tragen auch ihren Teil bei. Werden aber vielleicht nur in bestimmten gesellschaftlichen Schichten gehört. Ja, und das Problem ist, dass wir Informatiker hin und wieder auf die Bevölkerung dann so wirken. Ja, dieser Mensch aus dem Wilden Westen vor seinem Planwagen, der da irgendwie das Wundermittel verkauft. Und was wir mit dem gemein haben, ist, wir können dem normalen Bürger nicht vermitteln, was wir da tun. Und der muss es eigentlich glauben. Ja, also das ist bei einem Auto noch nachvollziehbarer, weil ich kann irgendwie sehen, ob das Reifen dran hat oder nicht. Und dann kann ich Rückschlüsse drüber ziehen, ob das fährt. Sobald ich die Motorhaube aufmache, ist eh vorbei, weil da ist auch genügend Computer inzwischen. Aber wir haben vielleicht nicht die besten Chancen, Dinge zu erklären. Wir müssen trotzdem dranbleiben. Ja, und dann jetzt ist ja viel Thema dieser Tagung, Singularität und die KI wird die Menschen unterjochen und alles Mögliche. Kann sein, ich glaube nicht daran, dass das so schnell kommt, weil wenn man sich die Sachen anschaut, also Argument 1, gibt genügend Leute, die einem sehr glaubhaft erklären können, dass wenn ich so ein neuronales Netz auseinanderfalte, dass ich das als eingeschlossenen If-Ausdruck hinschreiben kann und das kann ich dann durchrechnen. Das Trainieren ist eine andere Geschichte, aber es ist eigentlich eine sehr einfache Geschichte und entwickelt aus sich heraus mal keine Intelligenz. Ist richtig? Und trotzdem ist das Zeug verdammt mächtig in Kombination mit der digitalen Persona, die wir schon gehört haben. Das heißt, ich brauche eigentlich gar nicht so eine böse Super-KI, dargestellt ist, sondern es reicht schon, das, was wir heute haben und das, was heute in Aktion ist. Denn ich hatte das Vergnügen, beim Herrn Kelber auf der Antrittsveranstaltung zu sein und er hat da eine Rede gehalten, die mich sehr bewegt hat. Er hat zwei wichtige Dinge unter anderem gesagt und eines war es Datenschutz. Schützt nicht Daten, sondern Grundrechte. Und das andere ist, wer komplett durchgescored ist, verhandelt mit dem Gegenüber nicht auf Augenhöhe. Ja, und jetzt übertragen wir das noch auf den globalen Kontext. Wenn also alle Datenkonzerne in den USA sitzen und haben diese Daten, ja, KI hin oder her, dann verhandeln wir mit denen global gesehen offenbar nicht auf Augenhöhe, weil die haben die Informationen und wir haben die Informationen leider nur lokal und diese Konzerne sind sozusagen auch an Vereinzelung interessiert, schreibt auch Lanier in seinem Buch. Interessant ist, dass dieser Begriff digitaler Kolonialismus über die Partei und Strömungsgrenzen hinweg sehr breit gebraucht wurde. Das erste Mal habe ich den sogar gehört von dem inzwischen verstorbenen CSU-Politiker Hans-Peter Uhl, ja, der sich ansonsten für sehr viele Dinge ausgesprochen hat, wo ich persönlich nicht übereinstimmen würde, also Vorratsdatenspeicherung, Telekommunikationsüberwachung, Versammlung, also das ist eine ganz typische konservative, harte Linie. Aber in der Frage war er durchaus drauf und hat gesagt, nee, das ist ja digitaler Kolonialismus, was die mit uns machen. Und damit schließt sich der Kreis. Und von jemandem wie Ranga Yogeshwar hat man das sowieso gehört. War jetzt neulich 2018 auf der Jahrestagung der GI zum Beispiel, kam das auch. Also der Begriff ist sozusagen eigentlich über das politische Spektrum unstrittig. Und dann müssen wir jetzt fragen, was tun. Ich hole mal noch weiter aus und die Startup-Beratung, wer den hier kennt, Kopfschlag Kapital, das ist Professor Günther Faltin, das ist ein Professor für Entrepreneurship. Und den erwähne ich deswegen, weil er sagt, also wenn Sie jetzt da so eine schöne Business-Idee haben, dann machen Sie die. Und es wäre also sehr wünschenswert, wenn das, was Sie als Business machen, zur Verbesserung der Gesellschaft beiträgt. Ja, wenn es wirklich ein gesellschaftliches Problem löst und nicht nur, und das ist jetzt der Suchbegriff, wenn Sie den eingeben, dann kommen Sie auf den Artikel, weil die Überschriftenredakteure der Süddeutschen meinen Artikel inzwischen über diesen über dieses Stichwort findbar gemacht haben, sozusagen. Also eine App, wo es nur darum geht, dass der eine den Hund hat und der andere sammelt den Hundehaufen auf, trägt vielleicht zum gesellschaftlichen Fortschritt nicht so viel bei, wie sich jetzt der Herr Faltin vorgestellt hat. Wir haben ja Leuchttürme, auch innerhalb der Informatik. Josef Weizenbaum ist auch in Berlin jetzt ein Forschungsinstitut nach ihm benannt, hat sehr viele schlaue Dinge gesagt über diese ganzen ethischen Fragen. Und wir sollten uns dem anschließen. Er selber kann es nicht mehr machen, er hat viele Bücher geschrieben. Und das weiterverfolgen. Ja, Ethik ist der Luxus, Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun, vor allem, obwohl sie möglich wären. Wir sollten uns überlegen, was wir wollen, wohin wir wollen. Und dann entscheiden und nicht alles tun, nur weil es möglich ist. Ja, es gibt noch so viel Punkte, wo man jetzt in beliebige Richtungen gehen kann. Also Lawrence Lessig hat mal gesagt, Code is Law, und damit meinte er, das, was gecodet ist auf diesen Plattformen, das beschränkt einen in dem, was man tun oder nicht tun kann, als Kunde zum Beispiel. Und da ist völlig egal, was in dem geschriebenen, kodifizierten Recht steht, solange die Internetplattform Amazon zum Beispiel mir das nicht erlaubt, kann ich jetzt den harten Weg gehen und da anrufen oder versuchen, mich anrufen zu lassen und dann zu protestieren, dass sie irgendwie mir eine Möglichkeit nicht bereitstellen, die ich aber laut deutschem Recht hätte. Oder ich sage, ach, ist ja gar nicht so schlimm und knick ein und mach das halt. Deswegen Lessig sagte, Code is Law. Wir haben auch sehr viele Pfadabhängigkeiten noch, also Dinge, die früher mal so waren und die heute Dinge diktieren, einfach aufgrund der Geschichte. Die arbeitsteilige Wirtschaft ist sowieso ein Problem, weil wir sozusagen abstrahieren, was der eine tut von dem, was der andere tut. Es geht teilweise ein bisschen der Sinn verloren. The Cube, der Film, wer den gesehen hat, der stellt das schön dar. Da ist auch ein arbeitsteiliges Projekt am Laufen und das führt dann zu einem ziemlichen Fiasko. So, und dann haben wir diese Zivilgesellschaft. Ich erwähne das deswegen, weil die Frage ist ja, wird jetzt alles gut? Ich glaube, wir haben sehr viele Ansätze. Ja. Wir haben die Leute, die hier sitzen, wir haben Leute beim CCC, wir haben andere zivilgesellschaftliche Vereine, auch Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, die sich sozusagen um das ganze Thema Gedanken machen. Und wir sehen es auch bei dem Klimaschutz jetzt. Das Big Business hat trotzdem diese Optimierungsaufgabe zu erfüllen. Also wann immer man in das Räderwerk von innen reinschaut, dann heißt es, ja, Klimaschutz, das ist echt total ehrenwert. Also wir sind auch voll dafür, das sollte dringend gemacht werden. Und dann stellt man die Gegenfrage, ja, und was machen wir jetzt? Ja, wir warten jetzt erstmal ab. Also ja, auf was warten wir jetzt genau? Ja, wir können eigentlich nicht investieren, bevor die anderen nicht investieren, weil sonst haben wir einen Wettbewerbsnachteil. Das Ganze wurde auch, man darf das den Leuten gar nicht vorwerfen, das sind zwei verschiedene Systeme. Das ist eine, sozusagen die Gesellschaft da draußen, wo ich sage, es ist lebenswert, wenn ich meinem Nachbarn helfe. Und dann habe ich ein Wirtschaftssystem, in dem das gegenseitige Helfen nicht erwünscht ist, ja, weil das führt sozusagen zum eigenen Nachteil. Und Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, naja, Ordoliberalismus würde sagen, ich setze halt die Spielregeln anders und ich motiviere und belohne andere Dinge anders und dann führe ich den gesellschaftlichen Wandel herbei, den ich haben möchte. Und da ist natürlich dann einfach die Sache, ich muss erstmal wissen, was ich will und dann diktiere ich das und dann folgt zum Beispiel das Big Business mit seiner Optimierung dem Ganzen, was diktiert wird. Da hilft es natürlich dann nicht, wenn man ein Klimapäckchen schnürt, dann ist es besser, wenn man ein Klimapaket schnürt. Und im Rahmen der Informatik oder KI ist, denke ich, die Diskussion noch nicht abgeschlossen, was da geschnürt werden muss. Ja, eine schöne Anregung wäre noch, die Mediziner haben ja einen hippokratischen Eid. Die Bauingenieure kriegen den Ring am Finger verliehen, der beim Zeichnen von Konstruktionen die Hand führen soll. Also es ist praktisch auch ein ethischer Hinweis, eine ethische Verpflichtung, die den Leuten mit auf den Weg gegeben wird. Und wir Informatiker haben da noch nichts. Wir müssten eigentlich die Absolventen, die da heute ihren Master oder Bachelor oder was auch immer bekommen, egal in welcher Disziplin, ob das jetzt reine Informatik ist, gibt es ja heute fast eh nicht mehr, Data Science oder irgendeine Art Wirtschaftsinformatik, es gibt so viele, ja, Medizin und Bioinformatik, völlig egal, einfach darauf hinweisen, da sind große ethische Fragen im Spiel und da gibt es Ideen und Handreichungen, wie man sich Gedanken machen kann über das eigene Handeln. Aber das Einzige, was man nicht tun sollte, ist sich keine Gedanken machen. Ja, das ist nochmal die Zusammenfassung. Steht auch so im Programmheft. Die lese ich jetzt auch nicht mehr vor. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich auf Fragen freuen.